Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur weltexklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland. Es ist die Nummer 14 vom 5. April 2025 im 93. Jahrgang unserer Zeitung. Die Weltwoche hat im langen Verlauf ihrer Geschichte schon viele Erschütterungen erlebt und überlebt, und sie wird, das garantiere ich Ihnen, auch diesen nuklearen Hammerschlag der Trumpschen Zollpolitik überstehen. Daran kann es keinen Zweifel geben. Aber es ist schon interessant jetzt, also seit der Donald Trump, da dieser Moses der Zölle, ja, das Bild erinnert einem fast an biblische Szenerien, da der Moses der Zölle mit seiner Gesetzestafel, mit seiner Bundeslade predigt er vor den Kameras, welche Gebote künftig in der internationalen Handelssphäre gelten sollen. Er lässt da drakonisch das Flammenschwert seiner Zölle niedergehen, auf das sich die ganze Welt erschüttert zeigt. Und wir hören sogar Mitgefühl in der Europäischen Union, der französische Präsident, aber auch andere, sie sind dermaßen voller Mitleid und Empathie jetzt für die Amerikaner, die sich dadurch ja vor allem selber schaden würden, und das wäre ja schlimm. Also auch die größten Gegner von Trump scheinen nun um das Wohl des amerikanischen Präsidenten besorgt zu sein. Das Mitleid wird dermaßen ohrenbetäubend hier vorgeführt, dass einen doch fast schon Zweifel an der Ehrlichkeit dieser Bekundungen beschleichen. Möglicherweise macht Trump doch nicht alles falsch, wenn seine Kritiker nun plötzlich sich dermaßen Sorgen über ihn und seine politische Amtsführung machen. Aber es ist schon ein unglaublicher Vorgang, der in dieser Drastik nicht für möglich gehalten worden ist, obwohl Trump das ja auch angekündigt hat. Er hat ja gesagt, wir wollen Industriearbeitsplätze zurückholen, wir wollen Industrien zurückholen, wir wollen uns nicht länger über den Tisch ziehen lassen. Jetzt aber macht er ernst und alle fragen sich, alle rätseln, was steckt dahinter? Wird das bleiben oder wird das aufhören? Und ich habe hier auch keine abschließenden Antworten, aber ich kann Ihnen sagen, wir tasten uns da unvoreingenommen heran nach dem Weltwoche-Credo: Die Welt ist interessant. Und bevor wir etwas verteufeln, bevor wir etwas Umstrittenes da in Bausch und Bogen verdammen, versuchen wir zuerst einmal zu verstehen, was eigentlich abgeht, was da vielleicht auch die versteckte Logik sein könnte. Aber unbestritten ist, dass diese Maßnahme des amerikanischen Präsidenten Freund und Feind auch innerhalb des Freundeslagers von Trump die Geister scheidet. Also ich habe eine ganze Reihe von Gesprächen geführt bereits, auch mit Leuten, die Trump durch alle Böden immer verteidigt haben, die große Bewunderer sind dieses Präsidenten, und einige unter ihnen sind absolut fassungslos, sagen, er ist davon verrückten belagert, er hat auf die falschen Wirtschaftsberater gehört, das sei fast wie Wladimir Putin vor dem Einmarsch in die Ukraine, gewissermaßen abgekapselt in einem Kreis von ganz Vertrauten im allerkleinsten Umfeld sei das entschieden worden, und das sei ein krasser Fehlentscheid, das sei absolut gegen die Freihandelsphilosophie, für die doch die Vereinigten Staaten von Amerika stehen. Gut, man muss hier hinzufügen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, davon können zum Beispiel die Schweizer Banken ein Lied singen, nie so freihändlerisch unterwegs war, wie man das gerne in Sonntagsreden vorgeführt hat. Die Amerikaner haben immer für ihre Interessen geschaut. Übrigens auch in der Europäischen Union. Also diese Verlautbarungen und auch diese Selbstinszenierung jetzt, dass gewissermaßen die EU das Inbild, der Inbegriff einer freihandelsliberalen Politik sei, also das stimmt natürlich so nicht. Auch die EU hat gewaltige Zollschranken, die heißen dann einfach anders, Regulierungen, Subventionierungen, Industriepolitik und so weiter, also der Welthandel immer frei, weit davon entfernt, wirklich frei zu sein. Und auch die Chinesen, die sich ja zwischenzeitlich da aufgespielt haben als Champions, ich bin ja nicht der absolute Experte, aber kann Ihnen sagen, die Chinesen, die finanzieren ja auch staatlich ihre Exportindustrie, Industrien und unterbieten damit natürlich im Preiswettbewerb andere. Also da wird sehr viel wohlfeil geheuchelt. Man darf das nicht zum Nennwert nehmen. Der Moses, der Zölle in einem biblischen Bild etwas karikaturhaft. Aber wir versuchen hier eben, die Welt ist interessant, das Ganze zu analysieren, nüchtern zu betrachten und eben nicht in jene Panik zu verfallen, die Ihnen heute in den Medien entgegenschlägt. Im Grunde schon seit einigen Tagen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Ich habe mit Leonhard Fischer auch darüber gesprochen in der britischen Presse. Und das ist auch interessant. Der Daily Telegraph hat einen schönen Titel gemacht: The Brexit saved Britain. Brexit saved Britain. Also der Brexit hat Großbritannien gerettet, weil eben Großbritannien weniger Zölle aufgebrummt bekam. Dazu verschiedene Artikel in der neuen Ausgabe der Weltwoche, unter anderem auch Leonhard Fischer, der frühere Finanzspitzenmanager Deutschlands, Finanzunternehmer und Investor. Wir reden ja wöchentlich in unserer Sendung Schlagzeilen der Weltwirtschaft über dieses Thema und wir haben jetzt einen Teil unseres Gesprächs da ausgekoppelt, weil seine Analyse ist sehr interessant und eben auch, würde ich sagen, abgeklärt und nüchtern, nicht so aufgescheucht und hühnerhaufenartig, wie wir das jetzt sonst in den Medien etwas da gehört haben. Was treibt Trump letztlich an? Das ist ja das große Rätsel. Was bezweckt er mit dieser Zollpolitik? Und nach unseren Erkundungen, nach unseren Überlegungen hat er zwei Ziele. Zum einen möchte er, eben im Sinne dieser amerikanischen Arbeiterschaft, des zerstörten Rust Belts, des alten Industriegürtels, eben Industrieproduktion zurückbringen. Er möchte auch Staaten unter Druck setzen, dass sie eben nicht einfach nur exportieren in die Vereinigten Staaten, sondern er möchte, dass eben diese Produkte auch in den Vereinigten Staaten hergestellt werden, damit die industrielle Basis bis zu einem gewissen Grad wieder zurückkehrt. Das ist sicherlich eine Überlegung, die dem zugrunde liegt. Ob das gelingt, ob das funktioniert, das ist natürlich alles andere als gesagt. Da gibt es so viele Fragestellungen, zum Beispiel auch den Ausbildungsgrad der Facharbeiter. Sind die Amerikaner überhaupt in der Lage, genügend Personal zu mobilisieren, dass diese Produktion dann stattfindet? Die zweite Frage natürlich, das wird die Preise nach oben treiben, der Inflationseffekt, wie stark wird der sein? Denn dass natürlich all diese Industrien in andere Länder ausgelagert wurden, hat natürlich damit zu tun, dass dort tiefere Löhne vorhanden waren. Vielleicht kann man das zurückholen. Durch die Automatisierung fallen diese Standortvorteile nicht mehr so ins Gewicht. Dann aber schaffen sie nicht so viele Arbeitsplätze. Also das sind so ein paar Common-Sense-Überlegungen skeptischer Art, die man da haben kann. Also das Zurückholen der Industrie, eine Ausbalancierung der Globalisierung, die als zu einseitig taxiert wird durch diese Regierung, das ist das eine. Und das zweite, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Motiv, geht es darum, China zu schwächen. Ich glaube, es ist die Auffassung von Trump, dass die Amerikaner letztlich China reich gemacht haben, weil man den Chinesen alle Produkte abkauft, auch die Computer, alles Mögliche. Jetzt kommen sie noch mit den Autos und aufgrund der geopolitischen Rivalität möchten die Amerikaner jetzt hier, diese Regierung, America First, diesen Vorteil den Chinesen aus der Hand nehmen und deshalb stärker wieder selber als Produzent in Erscheinung treten, damit man auch im Konfliktfall nicht alle Produkte, schon gar keine Rüstungsgüter, bei den Chinesen einkaufen müsste. Also hier rüstet man sich gewissermaßen industriepolitisch weiter in Richtung einer Rivalität. Das würde ja auch mit dem korrespondieren, dass diese Regierung mit Russland eher Frieden schließen möchte, um eben da nicht in einer Art Zweifronten-Auseinandersetzung gegen China und Russland sich aufzureiben. Die Amerikaner müssen ja auch aufpassen, und das ist bereits der Fall, dass sie da eben imperial überdehnt sind. Man möchte hier gewissermaßen im Sinne der eigenen Interessen auch die Kräfte konzentrieren. Also es geht gegen China, gegen die Deindustrialisierung, gegen die Auslagerung der Industrien. Man will hier dieser Arbeiterschaft, einer wichtigen Wählerklientel des amerikanischen Präsidenten helfen. So erklären das unsere Autoren. Und Ja, das Dritte ist natürlich, Amerika hier als Chef-Dealmaker wieder ins Zentrum des Interesses zu rücken. Und davon haben wir jetzt auch gehört, da gibt es auch Aussagen des Präsidenten, hat gesagt, das Schöne an diesen Zöllen ist, Amerika ist jetzt im Driver's Seat. Wir sitzen jetzt im Cockpit, alle müssen zu uns pilgern, sie müssen mit uns verhandeln, bessere Deals herausholen und je nachdem, wer da als Erster kommt, der hat dann gewisse Vorteile. Also es geht da wirklich darum, die eigene Macht auszuspielen, eine Art Änderungskündigung vorzunehmen und dadurch besser verhandeln zu können. Geht das Ganze auf? Wird das funktionieren oder ist das eine massive Schwächung auch der Vereinigten Staaten von Amerika? Das ist offen. Er geht hier also eine ganz massive Wette ein. Und nach meinen ökonomischen Kenntnissen noch aus dem Grundstudium haben wir noch gelernt, eine protektionistische Politik, die dann auch durchgehalten wird auf einem hohen Niveau, die schadet vor allem dem Land, das sich selber abschottet. Das heißt, die Amerikaner verarmen, wenn sie das durchziehen. Das ist gewissermaßen die Lehrmeinung und das ist auch das, was in den Zeitungen jetzt natürlich weitgehend für die wahrscheinlichste Entwicklung gehalten wird. Aber ich bin da einfach etwas vorsichtig, maße mir nicht an, da in die Zukunft blicken zu können, bin sehr skeptisch, aber ich billige dieser Regierung zu. In einem Moment, wo viele das Gefühl haben, dass es übertrieben wurde mit dem Freihandel, mit der Globalisierung, übrigens auch auf der linken Seite ist das ja stark immer wieder moniert worden, dass hier jetzt ein Politiker ernst macht und sagt, das ist zu weit, die Abhängigkeiten sind zu groß, wir müssen einen Teil hier wieder zurückholen und Amerika ist too big to fail. Wir sind in der Lage, auch industriell, produktionstechnisch wieder wettbewerbsfähig zu werden, vor allem gegenüber dem allergrößten Exporteur weltweit und das ist China. Das also die um Nüchternheit bemühte Analyse, wie wir sie hier ungefähr vorlegen. Das heißt, die Weltwoche wird da nicht in einer Art eben Panikorchester sie da in den emotionalen Ausnahmezustand versetzen, sondern nach dem Credo, die Welt ist interessant, zuerst einmal analysieren. Gibt aber in diesem Zollthema noch etwas Zweites und das ist natürlich die Europäische Union. Und das wird ganz faszinierend sein, jetzt die Auswirkungen zu beobachten. Denn die Methode, die Trump seiner Zollpolitik zugrunde legt, ist ja, die Handelsüberschüsse zu analysieren. Also die, die am meisten in die USA exportieren, die werden da gewissermaßen am stärksten bestraft. Und die Europäische Union hat jetzt da auch massive Zölle aufgebrummt bekommen. Großbritannien viel weniger. Deshalb eben Brexit saved Britain. Also all die, die geglaubt haben, dass der Brexit etwas ganz Schlimmes ist, die sehen sich jetzt plötzlich auf der falschen Seite des Films, sozusagen auf der falschen Seite des Flusses und sehen sich genötigt, jetzt den Brexit doch positiv zu würdigen, eben die Unabhängigkeit, dass eben die großbritannische Wirtschaft, dass die Briten jetzt eine eigenständige Handelspolitik machen und nicht in Mitleidenschaft gezogen werden durch die Europäische Union. Und in der Europäischen Union hat man ja eine gemeinsame Handelspolitik, das sind nicht die einzelnen Länder. Und jetzt kommt eben der ganz brisante Befund, warum wird denn die Europäische Union abgestraft? Ja, das hat natürlich vor allem mit Deutschland zu tun. Denn die, die am meisten exportieren in die USA, das sind die Deutschen, das sind nicht die Spanier, das sind vielleicht etwas die Italiener, wobei die haben sehr viele Luxusgüter, die kauft man dann vielleicht auch in anderen Ländern, sicherlich auch betroffen. Andere Staaten haben ja niemals diese Exportkapazitäten wie Deutschland. Deshalb wird die EU hier gewissermaßen in Sippenhaft genommen, aus amerikanischer Sicht, für die Exportleistung Deutschlands. Und das stellt natürlich eine ganze Reihe von Fragen stellen sich da, nämlich ja, wie reagieren die anderen darauf? Und was löst das jetzt auf? Was passiert da? Also die Trump-Fans wie Meloni und auch Orban, die habe ich jetzt nicht jubeln gehört über diese jüngsten Maßnahmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Italiener oder andere Länder warten, bis da Frau von der Leyen alle Interessen koordiniert hat und dann irgendwie gemeinschaftlich zurückschlägt. Ich glaube, es wird ganz anders laufen. Die Meloni wird jetzt schnurstracks nach Washington gehen, andere Länder und ihre Interessen direkt mit dem Chef Chef im Weißen Haus ausknobeln. Und das heißt natürlich, dass diese ganze Zollpolitik auch zu einer massiven Belastungsprobe der Europäischen Union werden könnte. Und da sind die Interessen alles andere als synchron. Also ich glaube nicht, dass die Italiener sich da anschließen wollen, den Macronschen Vergeltungsmaßnahmen oder dem, was auch die Frau von der Leyen angekündigt hat, man werde da ganz heftig zurückschlagen. Werden das die Italiener tun? Werden das die Polen tun? Werden das die Ungarn tun? Auf keinen Fall. Also Sie sehen im Grunde das gleiche heterogene Bild wie schon in der Außenpolitik im Krieg in der Ukraine. Da gibt es eben keine Übereinstimmung, keine Einheit, keine Einheitlichkeit, auch wenn man versucht, aus Brüssel dann die Schraube anzuziehen. Und jetzt in dieser Handelspolitik haben wir noch einmal diesen Salat, dieses Tohuwabohu, dieses Durcheinandertal der Europäischen Union. Und das könnte zu einer echten Belastungsprobe werden und eben zeigen, dass diese EU tatsächlich weniger ist als die Summe ihrer Einzelteile. Dass also die Einzelstaaten hier gewissermaßen jetzt ihren Auftrag darin sehen, mit den Amerikanern direkt zu verhandeln. Und es könnte auch dazu führen, dass natürlich die Deutschen da noch misstrauischer beäugt werden. Also die Deutschen, die haben uns das gewissermaßen eingebrockt. Was haben wir da davon? Die Deutschen sind die großen Profiteure. Also hier könnte diese Zollpolitik latent schwelende Rivalitäten und dieses ohnehin ungelöste Problem, dass eben die Europäische Union viel zu zentralistisch geworden ist, viel zu stark ausgerichtet auf die Kommission. Das könnte jetzt alles aufbrechen und diese EU noch mehr ins Wanken bringen. Ich habe ja bereits in meinen gestrigen Sendungen, auch in den Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit Leni Fischer darauf hingewiesen, dass man jetzt auf keinen Fall diese Zollpolitik, diese protektionistische Politik mit noch mehr Protektionismus konnten sollte, sondern man muss im Gegenteil jetzt sofort verhandeln und nach Amerika gehen. Und man sieht dann eben, dass die nationalen Interessen am Schluss das sogenannte gemeinschaftliche europäische Interesse überwiegen. Das haben wir übrigens auch in der Corona-Pandemie gesehen. Da haben auch alle Staaten sofort für sich geschaut. Also wenn es ernst wird, auch in der Finanzkrise, Migrationskrise, da sind ja plötzlich auch wieder die Grenzen aufgepoppt, aufgezogen worden. Das zeigt Ihnen, dass eben die Europäische Union tendenziell eine Schönwetterkonstruktion ist. Wenn es stürmt, dann schauen die Staaten für sich selbst. Und deshalb ist eben diese EU auch eine in sich unehrliche Konstruktion. Das merken immer mehr Leute, haben immer mehr ein Unbehagen daran. Sie trauen dieser ganzen europäischen Pseudo-Herrlichkeit nicht. Und darum haben natürlich auch die stärker national ausgerichteten Parteien in vielen europäischen Ländern, in EU-Mitgliedstaaten, haben die einen gewaltigen Auftrieb. Also dieser Zollhammer, der Moses, der Zölle mit seiner Bundeslade, der davon reziproken Zöllen spricht, wobei so reziprok ist das überhaupt nicht, so wie die Berechnungsgrundlage ist, das wird auch in der Europäischen Union eine Stunde der Wahrheit produzieren, eine weitere. Und ich fürchte, dass das nicht eine besonders erbauliche Stunde der Wahrheit ist für all jene, die das Heil im Eurokratismus, im Zentralismus sehen. Also das sind die großen Themen, das sind die Schwerpunkte, Überlegungen. Und ich lege einfach Wert auf die Feststellung, dass wir in der Weltwoche hier nicht in dieser einseitigen Panikorchester-Berichterstattung mitheulen, sondern wir versuchen wirklich mit Distanz uns darauf einzulassen, ohne dass wir uns dies zu eigen machen. Sie haben es gespürt, ich bin auch ein Skeptiker dieser Politik, aber ich gebe dem Donald Trump immer noch den Benefit of the doubt, im Zweifel für den Angeklagten. Es könnte etwas dahinter stecken, was ich noch gar nicht gemerkt habe. Und bei Trump dürfen Sie nie ausschließen, das spielerische Element, das Verhandlungselement. Ich knall mal einen rein, schaue, was passiert, löse eine Reaktion aus. Alle müssen bei mir antraben und dann wird das Ganze neu verhandelt, nach unseren Überlegungen. Also bevor man das in Bausch und Bogen versenkt und verdammt, bitte noch etwas Abstand zur eigenen Emotionalität, die man fraglos vielleicht bei diesem Thema haben kann. Die Welt ist interessant und unsere Aufgabe besteht darin, das zu ergründen. Wenn ich das sage, muss ich mich gleich ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, ja, diesen Grundsatz hast du aber auch nicht immer beachtet, Köppel. Zum Beispiel hast du sehr schnell und ansatzlos das Verhalten von Friedrich Merz einfach kritisiert und man könnte sagen, im Bausch und Bogen verdammt. Ich muss mich also auch immer wieder an die eigenen journalistischen Grundsätze erinnern. Also auch da, vielleicht täuschen wir uns, vielleicht gibt es ja in dieser Schuldenpolitik eine verborgene Rationalität. Möglicherweise hat der Friedrich Merz erkannt, dass die Europäische Union ohne diese deutsche Führungsrolle, jetzt auch in diesen Fragen, die da herumgeistern, dass diese Europäische Union keine Zukunft hat und dass früher oder später auch eine Schuldenvergemeinschaftung kommt. Und als CDU-Politiker kann er ja nicht den Austritt Deutschlands aus der EU fordern, das wäre ein Verrat am ganzen Erbe. Also vielleicht sieht sich da der Friedrich Merz, und so rechtfertigt er das vor sich selber, sieht er sich da in der großen Tradition eines Helmut Kohl, auch einer Angela Merkel, die europapolitisch 1:1 da auf dem Kohlschen Kurs war. Also auch da, bevor man das einfach verurteilt und verdammt, immer schön bescheiden bleiben. Möglicherweise gibt es noch eine Erklärung, die wir gar nicht in Betracht gezogen haben. Sie sehen also, ich wende die journalistischen Grundsätze der Weltwoche gelegentlich auch auf mich selber an. Grönland gegen Trump, Reise in die eisige Kampfzone der Geopolitik von Daniel Rieser, Friedrich Merz und die Ausländerkriminalität, eine Schwerpunktberichterstattung von Philipp Gut und der Oliver Stock, unser Wirtschaftsexperte, auch noch mit Analysen zu dieser Zollpolitik. Donald Trump beendet die Ära des Freihandels, kein Grund zur Panik. Leonhard Fischer, Roger Köppel und Oliver Stock, wir sind hier interpretierend für Sie unterwegs. Griechische Tragödie oder Seifenoper zur Verurteilung von Marine Le Pen. Ein interessanter Autor, Michel Elchaninov, der Chefredaktor des Philosophie-Magazins, er hat schon Bücher geschrieben über Marine Le Pen, übrigens auch über Wladimir Putin. Hans-Georg Maaßen, neuer Geheimdienst gegen kritische Medien. Der frühere Verfassungsschutzchef analysiert die Vorstöße der sich da formulierenden Koalition, der großen Koalition, der kleiner gewordenen, massiv gerupften ehemaligen, nach wie vor etwas Volksparteien. Er sieht das sehr, sehr kritisch und das ist natürlich eine Entwicklung, die wir hier auch im Auge behalten müssen. Trump beendet das Freihandelsdogma. Wir stehen am Anfang einer neuen Ära des Welthandels, sagt Leonhard Fischer. Verhandlungen seien das Gebot der Stunde. Wenn Trump 1000 sage, meine er 100, erklärt der deutsche Spitzenmanager und Finanzexperte. Börsen geben nach, Ausblick ungünstig. Und ab und zu, da darf man ja auch mal darauf hinweisen, sehr schöne Inserate in unserer Deutschland-Ausgabe, Tilsiter-Käse hier, der wunderbare schwarze und der rote, also ich als Käsebefürworter zupfe das raus hier, das ist eine wunderschöne Anzeige in der aktuellen Ausgabe. Galileo Galilei lässt grüßen, Kurt Zimmermann mit seiner Medienkolumne. Die Große Koalition will Lügen und Fake News verbieten. Früher nannte man das Inquisition. Diesen Ausschnitt aus der Weltwoche für Deutschland, Ausgabe Nummer 14 vom 5. April. Schauen Sie rein, abonnieren Sie unsere Zeitung, bleiben Sie dran und ja, wir lassen uns nicht anstecken, hoffentlich nicht vom allgemeinen Gegacker, sondern versuchen mit der Taschenlampe der reinen Vernunft hier die Sachlage nüchtern in den Blick zu nehmen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Spezial. Vorschau aufs neue E-Paper. Und jetzt darf ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende wünschen, hoffentlich mit der inspirierenden Lektüre unserer Zeitung im 93. Jahrgang. Also wir haben schon so vieles überlebt. Und das ist ja auch gewissermaßen eine Art Eichmaß der Urteilskraft. Denn wenn man das nicht verkraften würde, was da draußen passiert, dann hätte man auch nicht so lange überlebt in diesem schnelllebigen, fiebrigen Mediengeschäft. Alles Gute und bis bald.